So, nun sitzen wir also wieder im Lockdown und das ist natürlich alternativlos, heißt es von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten. Denn ohne Lockdown würde unser Gesundheitssystem zusammenbrechen, meinen sie. Die Gesundheitsämter seien schon am Limit, sagt Merkel. Und die Medien überschlagen sich mit Meldungen über die Belastung der Intensivstationen. Es sei fast so schlimm wie im Frühjahr. Aber wie schlimm war es da eigentlich und wie sieht es heute aus? Wie belastbar ist die Argumentation für den Lockdown? Darüber müssen wir reden. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Paul Brandenburg nach Berlin.
Ich grüße Sie, Frau Preradovic.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Immunologe, Allgemein- und Notfallmediziner, haben an der Berliner Charité und in Japan studiert, an der Charité dann promoviert. Sie sind Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, der Deutschen Transplantationsgesellschaft sowie der Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin. Dann Vorstandsvorsitzender von 1bis19.de. Das ist eine Bürgerinitiative gegen die bestehende Corona-Politik. Generell kritisieren Sie das deutsche Gesundheitssystem und haben dazu das Buch Kliniken und Nebenwirkungen geschrieben. Außerdem haben sie den Online-Dienst DeepHeart gegründet, wo Menschen ihre Patientenverfügungen selbstständig erstellen können. So, es heißt ja, der Lockdown sei alternativlos, weil der Notstand auf den Intensivstationen droht. Wie bedrohlich sieht die Lage auf den Intensivstationen denn wirklich aus?
Und derzeit gar nicht bedrohlich, was auf jeden Fall richtig ist. Wir haben derzeit wieder eine etwas höhere Belegungsgrad, eine etwas höhere Füllungsmenge, kann man sagen, der Intensivstation in ganz Deutschland, wobei alles andere als sicher ist, dass diese Mehrbelegung, die wir gerade haben, etwas anderes ist als die übliche saisonale Schwankung. Ganz einfach gesagt, an dieser Jahreszeit, in der kälteren, wo mehr Menschen Atemwegserkrankungen haben, sind Intensivstationen ohnehin voller und im Frühjahr, Sommer etwas weniger voll. Das erleben wir auch gerade. Die große Frage ist, liegt es an Corona oder nicht?
Weiß man denn, wie viele Covid-Patienten im Gegensatz zu den anderen auf den Intensivstationen liegen?
Das weiß man glücklicherweise mittlerweile recht genau. Wir haben jetzt seit einiger Zeit das sogenannte Divi-Register, also von der Fachgesellschaft der Zuständigen geführtes Register über die Auslastung der Intensivbetten in Deutschland. Und die bilden tatsächlich auch ab, wie viele Menschen mit Covid-19 dort liegen. Also man muss das immer unterscheiden. Das ist ja nicht nur die reine Corona-Infektion. Es wird ja in den Medien oft so dargestellt, dass die Corona-Infektion den Krankheitswert hätte. Nein, die Krankheit ist Covid-19, die ja nur selten ausbricht. Und man weiß, dass das je nach Region aktuell zwischen 2 und 9% ist. In Berlin sind es zum Beispiel etwas mehr, da sind es fast 9% rund, die da mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen. Oder die Anzahl der Menschen, die die Intensivbetten dort belegen, muss man so rum erklären, soll heißen, also von der Intensivstationbelegung sind es dann 9% in einem hohen Fall. Mhm. Im Bundesdurchschnitt sind eher zwischen 2 und 5% aktuell.
Jetzt habe ich ein Interview gesehen mit dem Leiter der Intensivstation Hamburg-Eppendorf und der sagt, Covid-Patienten, also Menschen mit Covid-Lungenentzündungen, seien betreuungsintensiver als andere. Die müssten zum Beispiel häufiger gewendet werden und dafür bräuchte es schon mehr Personal. Was sagen Sie dazu?
Absolut plausibel. Ich selbst sage ganz offen, ich habe keinen Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt bisher. Das ist nicht mein Tätigkeitsspektrum als Arzt momentan. Es ist aber absolut plausibel nach allem, was wir über die Krankheit wissen. Und ich habe überhaupt keinen Grund, an so einer Angabe zu zweifeln. Jetzt kommt gleich wieder die Einschränkung. Das ist auf einer Intensivstation völlig normal, dass es sehr betreuungsaufwendige Menschen gibt. Ja, ob das jetzt so ein anderes ARDS ist, also ein akutes Lungenversagen, eine sehr schwere Krankheitsform bei Atemwegserkrankungen, oder ob es vergleichsweise leichte Erkrankungen sind, leicht im Spektrum der Intensivmedizin. Ja, niemand, der nur leicht erkrankt ist, liegt auf einer Intensivstation. Dass da Patienten also mehr oder weniger betreuungsintensiv sind, ist auch normal. Im Gesamtspektrum, muss man sagen, ist ein Covid-19-Patient, auch wenn er voll beatmet ist, und das soll nicht herzlos klingen, aber ein Tagesgeschäft auf der Intensivmedizin, das muss man auch sagen, um da diese Relation herzustellen.
Mhm. Nun sagt er auch, die Lage sei schon fast schlimmer als im Frühjahr, die Intensivbetten seien schon fast auf dem gleichen Niveau. Jetzt habe ich mal nachgeschaut. Und damals im Frühling lag die maximale Auslastung der Intensivbetten laut Netzwerk evidenzbasierter Medizin bei 9,7%. Also für mich klingt das jetzt nicht als Notstand.
Für mich auch nicht. Und man muss wieder sehr genau hinschauen. Wir haben in dieser gesamten Corona- und Covid-Situation seit März eigentlich ganz häufig immer wieder ein Problem. Da wird klassischerweise werden da Äpfel mit Birnen verglichen. Wir haben aus der Situation in Italien unzulässig geschlussfolgert, dass es hier in Deutschland in eine ähnliche Richtung geht. Wir vergleichen also völlig unvergleichbare Systeme. Was meine ich bezogen auf Intensivstationen? Das meint, dass bereits innerhalb der Region in Deutschland ein ganz großer Unterschied herrscht. Intensivstationen in sehr großen Häusern, wie nehmen Sie die Charité in Berlin, sind klassischerweise immer sehr viel höher ausgelastet, als das in kleineren Häusern, in etwas regionaleren Krankenhäusern der Fall ist. Warum? Weil das Spektrum einer Klinik, also das, was insgesamt dort behandelt wird an verschiedenen Erkrankungen und der Durchsatz, also die Menge an Patienten, die behandelt werden, dort immer im Verhältnis stehen. Das heißt, so eine Intensivstation, gerade in den großen Häusern, wird tendenziell immer so gefahren, sagt man dann in der Medizin, dass sie belegt ist, weil sie auch, und das ist dann ein klarer wirtschaftlicher Grund, sofern Betten frei sind auf der Intensivstation, ein großes wirtschaftliches Problem erzeugt. Die sind nämlich teuer. Also, es ist ein permanentes Managementproblem, diese Intensivbetten in der richtigen Auslastung zu fahren. In Berlin haben wir immer tendenziell etwas höhere Intensivbettenbelegung bei höherer Schlagzahl, in den regionaleren, ländlichen Regionen nicht unbedingt. Wichtig ist, dass wir uns wirklich den Bundesdurchschnitt anschauen, denn es ist vollkommen normal, auch im Routinebetrieb vor Corona und es wird nach Corona so sein, dass wir Patienten je nach regionaler Kapazität auch verlegen. Ja, ich habe als Notarzt fahre ich beispielsweise regelmäßig Patiententransporte bis nach Frankfurt oder von Frankfurt oder nach Berlin und zurück. Das sind normale Vorgänge, wenn Intensivbetten entsprechend regional überbelegt sind.
Das wird ja im Moment im Grunde als diese große Notfallsituation, oje, oje, wenn es ganz schlimm wird, dann müssen wir Leute verlegen. Und Sie sagen, das ist eigentlich ein Normalzustand.
Dass Patienten bei ausgelasteten Intensivstationen verlegt werden innerhalb der Region und manchmal auch überregional, ist ein vollkommen normaler Zustand. Das erleben wir, wie gesagt, zwischen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin regelmäßig. Das kann aber auch in ganz Deutschland geschehen. Ähnliches Ereignis haben wir zum Beispiel bei Brandzentren. Wir haben nur noch sehr wenige Brandzentren in Deutschland, weil so viele Patienten nicht mehr anfallen mit schweren Verbrennungen, sodass dort auch regelmäßig viel verlegt wird. Es ist also vereinfacht gesagt kein Zeichen von Ressourcenknappheit oder drohenden Chaos, wenn wir Patienten auch innerhalb Deutschlands verlegen. Das ist Normalbetrieb.
Das ist interessant. Dann klingt das gleich ganz anders, schon ein bisschen nach Alarmismus. Ein weiteres Argument. Alle rufen, wir haben zu wenig Pflegepersonal, dann nutzen uns die ganzen Intensivbetten nichts. Das ist ja aber ein Grundsatzproblem. Damit muss man ja irgendwie auch immer zurechtkommen. Wie ist denn die Lage in den deutschen Krankenhäusern da generell?
Stimmt, die Lage ist leider schlecht. Ich bin ja 2013, wie man so schon sagt, ausgestiegen aus dem festen Klinikbetrieb und habe mich dort als selbstständiger Arzt verabschiedet und habe darüber ein Buch geschrieben und kann vereinfachend sagen, seitdem hat sich wenig zum Besseren gewechselt. Wir haben immer noch einen ganz schlechten Betreuungsgrad. Nehmen Sie ein einfaches Beispiel. Das durchschnittliche Kind hat einen Betreuungsschlüssel von 2:1. Zwei Eltern auf ein Kind, nicht in einer betreuungsintensiven Zeit. Der durchschnittliche Intensivpatient oder der ältere Patient, naja, der kann davon nur träumen. Da kann er froh sein, wenn er ein Viertelmensch hat für sich zur Betreuung. Das heißt, ein Intensivpatient hat eine Pflegekraft, die er sich mit mindestens einem, eher zwei oder drei bis zu vier anderen Patienten teilen muss auf deutschen Intensivstationen. Das schwankt wieder sehr stark von Haus zu Haus. In der Schweiz, in der ich lang gearbeitet habe, kann man klar sagen, mehr als zwei Patienten pro intensiv pflegende Person, das ist dort ausgeschlossen. Verhältnisse, von denen wir in Deutschland nur träumen können. Aber wie Sie schon sagen, das ist nicht seit Covid der Fall, das war schon lange davor der Fall. Wir müssen den Pflegeberuf endlich massiv attraktiver machen, besser bezahlen, bessere Arbeitszeiten bieten.
Nur höre ich das seit 20 Jahren, also in meinem Beruf immer wieder. Jedes Jahr, wir haben zu wenig Pflege, wir haben zu wenig Pflege und es passiert nichts. Warum?
Gute Frage. Ich kann nur spekulieren. Die sehr naheliegende Antwort ist, weil das Ganze massiv Geld kostet. Bei Krankenhäusern ist es so, der Gewinn liegt im Einkauf. Wir haben ein Krankenhaussystem, in dem die Häuser nach sogenannten DRGs bezahlt werden. Vereinfacht gesagt, Pauschalen für eine Erkrankung. Wenn Sie mit Blinddarm, plump gesagt, ins Krankenhaus kommen, gibt es einen Festpreis. Und die Klinik kann die Anzahl an Blinddärmen, die sie behandelt, nicht beliebig steigern. Da gibt es eine Bettengrenze, da gibt es eine Kapazitätsgrenze. Was tut sie? Das Gleiche wie alle personalintensiven Betriebe, das Hotel- und Gaststättengewerbe. Es wird der Einkaufspreis für die Arbeitskraft, für die wahre Arbeitskraft gedrückt. Das betrifft ganz massiv das Reinigungspersonal in Krankenhäusern. Wir haben regelmäßig Hygieneskandale, die durch die Medien wabern, weil mal wieder festgestellt wurde, eine Reinigungskraft hat im Schnitt 2 Minuten zur Reinigung eines Erste-Hilfe-Raumes in der Klinik. Da kann natürlich nichts passieren. Und wir erleben jetzt im Zuge dieser Corona-Diskussion, dass wir zu wenig Pflegepersonal, besonders auf Intensivstationen haben. Alles alte Hüte. Die Frage ist, um wahrscheinlich beim Thema zu bleiben, wie relevant ist das jetzt für die zu erwartenden Covid-Zahlen, die bei uns ins Haus stellen?
Mhm. Ja, wie relevant ist es?
Genau, da muss man der Ehrlichkeit halber sagen, niemand hat aktuell die Zahlen, um ihn zu beweisen, dass wir da auf eine Auslastungsgrenze hinarbeiten. Und niemand hat die Zahlen, um das Gegenteil zu beweisen. Das Problem allerdings jetzt im Monat X, sagen wir im 6., 7., 8. Monat nach Einschlag dieser ersten Covid-Welle, vermeintlichen Einschlag, weil die Viruserkrankung gibt es schon sehr viel länger als März, in dem wir sie bemerkt haben. Da haben wir die Zahlen, um klar zu sagen, diese alarmistischen Projektionen, diese mathematischen Modelle, die uns hier die Überflutung vorhersagen, die sind nur durch die Realität mehrfach widerlegt worden. Es argumentiert eine Kanzlerin und andere Minister mit mathematisch völlig korrekten Modellen, sagt, naja, bei diesem exponentiellen Wachstum, da haben wir an dem und dem Tag die Überlastung. Allein das Problem ist, die Biologie folgt nicht den Exponentialfunktionen, sondern die Exponentialfunktionen folgen der Biologie. Und wir erleben hier einfach, wie, sagen, Worst-Case-Annahmen unsere Planung steuern soll. Und da sagen viele Kritiker und ich auch, wir müssen die medizinische Realität dagegen rechnen. Wir müssen schauen, wie diese Handlung sich mit dem Alltag und der medizinischen Versorgung in Einklang bringen und einfach zur Kenntnis nehmen, dieses Radikalhandeln, der Lockdown, die Beschränkung auf diese Patienten, erzeugt natürlich Gesundheitsschäden und finanzielle Schäden an anderer Stelle. Und das müssen wir in vernünftigen Einklang bringen. Insofern sind diese Maßnahmen aus meiner Sicht massiv überrissen, die wir gerade haben.
Ja, man fragt sich, warum auch die Medizin oder die Politik nicht auch so denkt. Die werden ja auch beraten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auch einen Karl Lauterbach sehe, der wirklich als Alarmist seit Frühjahr durch die Gegend läuft und vor kurzem erst gesagt hat, im Grunde, um die Leute auf den Lockdown vorzubereiten, ja, wenn wir nichts tun, werden wir bis Weihnachten 50.000 Tote haben. Ich meine, wie kommt der auf solche Zahlen? Sind das diese besagten Modellrechnungen?
Genau, das müssen Sie tatsächlich Herrn Lauterbach fragen. Mit Modellen ist es immer so eine Sache. Wenn ich 2, 3 Parameter in einer Modellrechnung verändere, komme ich zu völlig anderen Prognosen. Nicht? Das betrifft Umsatzerwartung von Unternehmen, genauso wie solche Auslastungsmodelle. Tatsache ist aber, wenn wir mal versuchen, bei den Fakten zu bleiben, wir haben ja in einer Situation im März gar keine Daten gehabt über das, keine klinische Erfahrung über das Verhalten dieses Virus. Wir konnten nur spekulieren. Wie viele Menschen, die sich mit diesem neuartigen Coronavirus infizieren, entwickeln die Krankheit, die wir Covid-19 nennen? Da wurden Annahmen gemacht, ja, dass das bis zu 3%, 5% vielleicht sogar noch mehr sind, die dann auch schwere Verläufe haben. Wir sehen mittlerweile, ganz vereinfacht sagen, Covid-19 ist eine seltene Folge einer Coronavirus-Infektion und eine krankenhauspflichtige Behandlung von Covid-19 ist noch viel seltener. Das heißt, diese ganzen Horrorprojektionen aus dem März, die haben sich einfach, die wurden widerlegt durch die Realität. Insofern ist es absolut plausibel und gängige medizinische Praxis, dass wir unsere Prognosen entsprechend anpassen. Vereinfacht gesagt, arbeiten wir heute immer noch entgegen jeder medizinischen Rationale mit den apokalyptischen Annahmen aus dem März, zu denen man rückblickend sagen muss, na gut, wenn das nun aufgrund maximaler Vorsichtsideologie, die das Modell war, was man wollte. Das ist Wasser unter der Brücke. Aber wir müssen spätestens jetzt doch zu einer rationalen Anpassung an die Realität kommen. Sie sagen es selbst schon, man wundert sich ja allein bei der Tonalität eines Karl Lauterbach oder bei den Äußerungen eines Herrn Söder. Wenn Sie sich das Vokabular anschauen, da werden Zügel angezogen, da werden Unvernünftige zur Raison gebracht. Wird gesagt, die Unverletzlichkeit der Wohnung, die muss eingeschränkt werden, wenn da der Verdacht ist, dass mehr als 5 Menschen sich aufhalten. Wir erleben ja schon an der völligen Abwegigkeit dieser Sprachbilder und an dieser paternalistisch Bevormundung, dass das nicht rational ist. Ich muss ehrlich sagen, meine Erklärung für diese Situation, das ist ganz menschlich, das kenne ich als Notarzt, das ist Angst bei den handelnden Personen. Ich glaube tatsächlich, dass eine Angela Merkel, und man muss das ohne jede Kritik dabei sagen, sie ist eine deutlich übergewichtige Person im entsprechenden Alter. Ich unterstelle ihr, und das ganz menschlich in Ordnung, Angst vor einer unbekannten Erkrankung. Nur als handelnde
Vielleicht
Person.
Vielleicht hat sie auch Angst vor ihrer Position in der Geschichte. Ich meine, Angela Merkel geht auf ihren Ruhestand zu und diese Zeit wird natürlich auch zeigen, wie sie in die Geschichte eingeht. Also es ist eine andere Möglichkeit.
Alles absolut zulässige Spekulation. Ich versuche bei der Gelegenheit, ich halte das für vielleicht plausibel, was Sie sagen, aber ich glaube, ganz wichtig ist bei dieser Corona-Covid-Diskussion, dass wir verbal abrüsten, dass wir davon wegkommen, dem Andersmeinenden fehlende Verstandeskraft vorzuwerfen oder ihm irgendwelche Pathologien zu unterstellen. Genau das will ich ja gerade nicht tun. Es ging mir darum zu sagen, also da stelle ich Ihnen jetzt auch nicht, es ging mir darum zu sagen, dass diese Reaktion auf eine unbekannte Erkrankung völlig menschlich ist. Das ist, Frau Merkel ist ein Mensch ebenso wie Herr Söder oder Herr Drosten oder auch irgendwelche Querdenker. Wir müssen halt müssen lernen, uns von dieser Emotion zu distanzieren und rational zu werden. Ich glaube, das geschieht ja gerade nicht. Sie haben Herrn Lauterbach zitiert. Wir erleben, dass Kritiker von Herrn Drosten so weit gehen, offensichtlich ihm Morddrohungen zu schicken. Das ist eine Katastrophe. Ich teile die Meinung von Herrn Drosten überhaupt nicht, aber wir sind eine derartig aufgeheizte Stimmung, dass in Berlin zusätzlich Brandsätze geflogen sind. Und das ist sicherlich der größte anzunehmende Schaden. Ich gebe da Herrn Harari völlig recht. In 50 Jahren von heutigem Tag angerechnet, schauen wir zurück und es werden nicht die medizinischen Folgen von Corona und Covid-19 sein,
die unsere Gesellschaft. Der Schriftsteller, den Sie gerade, Sie erwähnen den.
Genau, der Schriftsteller, israelische Historiker, der ja da sehr renommiert ist, da muss man leider sagen, ist sehr plausibel, seine Prognose.
Mhm. Ja, man muss die Emotionen rausnehmen. Das ist ganz wichtig. Und man muss auch mal schauen, wie selbst die WHO heute die Krankheit beurteilt. Ja, die WHO sagt ja selber, es ist nicht so schlimm, wie sie am Anfang. Am Anfang hat sie gesagt, es ist 10-mal schlimmer als Influenza. Ich glaube, die Zahlen, die sie jetzt sagt über die Mortalität, deuten auf eine schwere Grippe. Oder sehe ich das falsch?
Nein, also so sehe ich es auch und so scheint es auch die WHO zu sehen. Ich bin immer vorsichtig, damit jetzt einzelne Zahlen herauszuziehen und zu sagen, schauen Sie mal, das ist jetzt 10-mal so schlimm wie eine Influenza oder es ist nur 2-mal so schlimm. Da fischen wir immer noch im Trüben, weil man sowas natürlich immer nur auf sehr lange Zeiträume seriös sagen kann, rückblickend. Aber Sie haben völlig recht mit dem, was Sie sagen. Die WHO, die übrigens sehr viel weniger alarmistisch war als die deutschen Politiker über die Zeit, die auch immer sagte, Masken im Freien, das bringt nichts. Das hat man nur ungern zitiert. Ja. Die hat völlig recht, wenn sie sagt, wenn wir uns den Verlauf bisher anschauen, stellen wir mehrere Dinge sicher fest. Wir stellen fest, dass immer weniger Fälle von Corona-Infektionen zu schweren Covid-19-Erkrankungen werden, insbesondere in der Region Deutschland. Dafür gibt es verschiedene Gründe, über die man sich hervorragend unterhalten kann. Und wir stellen fest, dass die Gesamtmortalität viel, viel geringer ist als eingangs befürchtet. Aktuell liegen wir, kann man sagen, zwischen einer mittelschweren Influenza und einer schwereren Influenza-Welle. Klassisches Beispiel, was fast auch jeder kennt, der sich damit beschäftigt. Wir hatten hier rund 25.000 Influenza-Tote, so in der Saison 2017, 2018. Das Interessante dabei ist, warum ging das nicht in vergleichbarer Form durch die Medien? Wir haben jedes Jahr rund 20.000 Tote, unmittelbar Tote, durch sogenannte Krankenhausproblemkeime. Die sind direkt korreliert mit der Tatsache, dass wir zu wenig Geld für Reinigungspersonal und Reinigungszeit aufwenden. Warum geht das nicht durch die Medien?
Sie sagen, das kann man doch ändern.
Das kann man alles ändern. Und mir geht es jetzt nicht darum, auf etwas anderes zu zeigen, zu sagen, regen wir uns jetzt darüber auf, um die nächste Sau durchs Dorf zu treiben.
Nee, aber tatsächlich hatte ich die Frage für später sogar nach den Krankenhauskeimen, weil das so naheliegend
ist. Das tut mir leid, dass Sie die hatten.
Richtig. Nein, das macht ja nichts. Dann machen wir es jetzt. Nein, aber das ist ja das Spannende. Jetzt machen wir einen auf die ganz totale Sicherheit. Also niemand darf mehr sterben, schon gar nicht an Covid. Aber an Krankenhauskeimen dürfen 20.000 Menschen sterben, weil nicht genug Putzleute da sind. Ich meine, das ist doch absurd.
So ist es. Anderes Beispiel, der sogenannte Helicobacter pylori, ein ganz bekannter und wenig beliebter Keim, der in der Magenschleimhaut sitzt. Mhm. Der ist verantwortlich für einen ganz großen Teil der Magengeschwüre, der Ulzeration. Und die wiederum sind verantwortlich für einen ganz großen Teil an Magenkrebserkrankungen, die jedes Jahr rund 10.000 Tote haben. Also diese Liste ließe sich beliebig lange fortführen.
Ja, und was ist mit dem? Wie könnte man dem beikommen?
Durch die Gabe von 2 bis 3 Antibiotika über 14 Tage für alle betroffenen Personen. Und wir haben eine Durchseuchung von diesem Helicobacter pylori von rund 50% in der Bevölkerung, kann man sagen. Also wieder eine große Aufgabe, wo man sagen kann, mit relativ wenig Geld können wir ein ganz großes Krankheitsproblem beseitigen. Die Frage, wie Sie gerade schon sagten, warum macht man das nicht und regt sich so über Corona und Covid-19 auf?
Ja, eine ganz seltsame Situation. Kommen wir nochmal auf die Argumentation der Regierung. Also ein weiterer Grund, also für den Lockdown, sei die Überlastung der Gesundheitsämter. So, und warum? Weil die es nicht mehr schaffen, die Kontakte der Testpositiven nachzuverfolgen. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, ist das A, Ihre Aufgabe? Hätte man da vielleicht aufrüsten sollen, wenn man das unbedingt will, seit Frühjahr? Oder ist das überhaupt ein unverzichtbares Mittel?
Ja, Letzteres würde ich doch direkt in Frage stellen. Wenn Sie, ich stelle da mal den Vergleich an, sage, es wäre genauso, als würden wir den Autoverkauf verbieten und die Autohäuser schließen, weil die Zulassungsämter nicht mehr hinterherkommen, da irgendwelche bürokratischen Dinge zu betreiben. Denn ganz klar muss ich sagen, bitte, die Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter, das ist nichts, was direkt einen Covid-Patienten verhindert oder einen schweren Covid-Verlauf. Es ist letztlich ein akademisches Instrument, um Infektionsketten nachzuverfolgen. Und es ist dann sinnvoll, wenn wir wissen, dass so eine Infektion eine mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Krankheit verursacht und sozusagen direkten Schaden anrichtet. Plastisches, einfaches Beispiel, Ebola. In Afrika allerdings beheimatet. Und ein schönes Beispiel, wir können die Ebola-Infektionswahrscheinlichkeit nicht einfach nach Berlin verlegen. Wir haben durch völlig andere klimatische und persönliche Bedingungen können wir das nicht vergleichen. Aber stellen Sie sich mal vor, wir hätten Ebola-Ausbrüche in Berlin. Dann ist es unbedingt nötig, dass wir dazu in Echtzeit die Infektionsketten nachverfolgen. Wir erleben aber gerade an der Corona-Situation, seit langer Zeit können die Gesundheitsämter das schon nicht mehr. Seit vielen Wochen bis Monaten ist in der Szene bekannt, dass das überhaupt nicht funktioniert, allen voran hier in Berlin. Und nun plötzlich ist das aber ein Argument dafür, dass wir das gesellschaftliche Leben herunterfahren.
Ja, und die Politik beruft sich ja auf die täglichen Neuinfektionen, die Testpositiven, die exponentiell steigen würden. Das Thema hatten wir. Aber wie valide sind überhaupt diese Zahlen dieser PCR-Tests? Da gibt es ja auch generell große Kritik.
Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Themen sogar. Lassen Sie mich ganz kurz noch bei der Frage der Neuinfektionen. Nehmen wir mal die Zahl der Neuinfektionen tatsächlich als so gesetzt an. Kritisieren wir die mal nicht, nehmen wir die so an. Dann haben wir zum Beispiel kurz vor kurzem rund 20.000 Neuinfektionen gemeldet ans Robert-Koch-Institut erlebt. Am gleichen Tag hatten wir 50 Covid-19 Neuinfektionen deutschlandweit. Die Zahl von 50 Infektionen ist, bitteschön, und verstehen Sie es nicht als kaltherzig, ich spreche nicht über das Individuum, was betroffen ist, sondern ich rede vom Gesundheitssystem. Die ist nicht relevant für unser Gesundheitssystem. 50 Kranke sind in Deutschland für das System nichts. Und nochmal, die 50 Kranken, die darunter leiden, sind selbstverständlich relevant. Ich meine es nicht auf den Menschen bezogen. So. Das heißt also, 20.000 zu 50, daran sehen Sie schon, dass wir uns ernsthaft fragen müssen, wie relevant ist überhaupt die Zahl der Infektionen? Die ist nicht sonderlich relevant. Relevant ist für uns die Zahl der Erkrankungen. Wir müssen im Kopf endlich mal trennen zwischen Krankheit und Corona-Infektion. Ja, und 80% der Menschen haben eine Herpes-Simplex-Infektion, sind damit infiziert. Die wenigsten davon kriegen Lippenherpes. Die Krankheit hat nichts mit der Infektion zu tun. Die zweite Frage ist dann die, wenn wir einmal diese Infektion von Krankheit trennen, wie aussagekräftig ist überhaupt dieser PCR-Test, der die Infektion nachweist? Ganz wichtige Frage. Grundsätzlich, ein PCR-Test ist ein ganz hervorragendes technisches, wissenschaftliches Mittel zum Nachweis von DNA und RNA, also von Erbinformationen biologischer Systeme, von Bakterien, von menschlichen Zellen und auch von Viren. Die große Frage bei diesem Test ist aber immer, wie viel Verstärkungszyklen müssen Sie machen, bevor der Test etwas anzeigt? Soll heißen, wie stark muss man überhaupt erstmal die Probe, die man nimmt, aufkochen und verstärken oder das Material, was man da drin sucht, durch künstliche Vorgänge erstmal überhaupt nachweisbar machen, bevor der Test dann anschlägt. Das kann man sich leicht vorstellen, wenn ich also nur ganz, ganz wenige Bruchstücke so einer Virus-RNA habe und ich muss die dann über Gebühr 50, 60, 70, 80 Mal mit bestimmten technischen Mitteln verstärken und dann messe ich sie. Dann muss ich mich fragen, verzerre ich hier vielleicht mein Messergebnis? Denn die Kritik setzt daran an zu sagen, dieser Test wird durchgeführt in nicht standardisierter Art und Weise. Das heißt, da werden also beliebig viele Verstärkungszyklen gefahren, bis dann endlich etwas nachweisbar ist. Oder ganz platt gesagt, wir messen so lange und erhöhen die Feinheit so extrem, bis es dann irgendwann endlich anschlägt. Und diese Kritik muss.
Das machen die Labore.
Das machen die Labore. Das ist aber nicht böswillig, dass man sagen kann, die bösen Labore stecken da mit einer Verschwörung irgendwo unter der Decke, sondern das Problem ist hier vielmehr, es fehlt an der Standardisierung. Nicht? In der Wissenschaft ist immer die Standardisierung das Allerwichtigste, dass man sagt, an allen Orten wird exakt das gleiche Verfahren mit der gleichen Skala verwendet. Erst dann sind die Ergebnisse vergleichbar. Ja? Wenn ich Sie frage, was ist ein schönes Rot, werden Sie mir irgendetwas sagen. Rot ist immer eine schöne Farbe. Ich verstehe darunter etwas völlig anderes. Das macht das Problem klar. Problem bei diesem Test, heißt, es gibt keine Standardisierung, die das ins Verhältnis setzt. Das heißt, das eine Labor kann da 800 Mal einen Zyklus machen, das nächste kann das dann vielleicht nur 50 oder 20 Mal machen. Und die Frage ist, wie aussagekräftig sind die Vergleiche? Am Ende weisen wir minimalste Reste von Virus-RNA nach, die aber medizinisch nicht einer Infektion entsprechen.
Und auch nicht infektiös sind.
Richtig, und auch nicht infektiös sind. Die
Menschen sind auch nicht in Quarantäne in Wirklichkeit.
Auch richtig. Und die große Frage ist jetzt, man nennt dann dieses Fehlerergebnis, nennt man falsch positive Testung, soll also halten ein fälschlicherweise als positiv vermeldetes Testergebnis. Die Riesenpreisfrage ist, wie viele von diesen falsch positiven oder wie viele von diesen RKI-Meldungen der Corona-Infektion sind falsch positiv? Die Schätzungen schwanken zwischen einem einstelligen Prozentbereich und bis zu 25-30% falsch positiv.
Kann das auch daran liegen, dass halt inzwischen symptomlose Menschen fast schon in erster Linie getestet werden? Dazu ist, glaube ich, was ich gehört habe, dieser Test gar nicht gedacht.
Auch richtig. Man kann aufgrund dieser extremen Ungenauigkeit oder dieser extremen Vervielfältigungsnotwendigkeit ziemlich klar sagen, medizinisch macht es nur Sinn, jemanden zu testen, der die klinischen Symptome hat, wo also der klinische Verdacht besteht. Sie zeigen alle medizinischen Anhalte für eine Corona-Infektion. Dann testen wir und stellen fest, aha, nach wenigen Testzyklen ist bereits diese Virus-RNA nachweisbar. Dann ist mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit gesagt, jawohl, Sie haben nicht einen Schnupfen mit einer Corona-Infektion, sondern Sie haben einen Schnupfen durch die Corona-Infektion. Herr Püschel aus der Eppendorfer Universitätsklinik für Pathologie sagte von Anfang an völlig zu Recht, wir müssen aufpassen, wie immer in der Medizin, dass wir hier nicht das Sterben mit verwechseln mit dem Sterben an. Denn die Tatsache, dass ein verstorbener Mensch in seiner Leiche eine Corona-Infektion noch nachweisbar hat, heißt ja mitnichten, dass er daran verstorben ist. Genau das gleiche Problem haben wir mit diesem PCR-Test. Und da räumt ja mittlerweile auch das RKI und auch die Testverfechter ein, dass diese Ungenauigkeit sehr, sehr hoch ist. Das heißt, wenn wir die Infektionszahlen da nochmal korrigieren, liegen wir mal erheblich unter den aktuellen Zahlen. Und dann ist wiederum die Frage, wie Sie selbst ja schon sagten, war das ein Mensch dann infektiös und wen testen wir hier eigentlich? Das ist ein weiteres riesiges Problem.
Ja, wo ist das System? Also ich denke ja immer, aussagekräftige Zahlen entstehen, wenn man nach einem gewissen System testet. Und ich versuche herauszufinden, was ist das für ein System? Da werden Leute getestet, die ins Krankenhaus müssen zu einer OP, dann werden Reiserückkehrer getestet. Aber gibt's doch kein System. Dann werden irgendwelche Zahlen irgendwie ans RKI vermittelt und das sind dann die validen Aussagen für einen Lockdown.
Oder? Wieder das Problem der Standardisierung. Im Prinzip haben wir genau das gleiche Problem wie bei der Durchführung dieses PCR-Tests. Jeder schafft hier seinen eigenen Referenzrahmen. Jeder verfährt hier nach seinen eigenen Regeln und dann werden irgendwelche Zahlen gemeldet. Sie kennen die Zahlen aus Bayern, wo plötzlich festgestellt wurde, oh, da war eine riesig hohe Zahl falsch positiver Testungen in einem Labor, ja, weil gewisse Standards so nicht etabliert waren. Hier ist genau das gleiche Problem. Was uns von Anfang an fehlt, und das ist in der Statistik eigentlich das kleine Einmal, eins, um umrechnen zu können, wie viele Menschen, die da draußen rumlaufen, die wir nie gesehen haben, haben eigentlich so eine Corona-Infektion, müssten wir repräsentative Stichproben bilden. Das heißt, wir nehmen eine gewisse Anzahl an Menschen, idealerweise eine Zahl deutlich über 1000, fragen die, lieber Mensch, du bist ganz zufällig ausgewählt, bist du einverstanden, dass wir bei dir einen Corona-PCR-Test machen? Das Wichtige ist dabei, verschiedene Standards einzuhalten, wie Verblindung, Randomisierung, das heißt, alle Seiten dürfen nichts davon wissen im Vorfeld, ob das nun wahrscheinlich ist oder nicht, damit man möglichst viel sogenannten Bias ausschließt, also sozusagen die durch den Tester und den Getesteten gegebene gewisse Vorneigung dazu, ja oder nein zu sagen. Und dann haben wir repräsentative Zahlen, wie wir sagen können, wenn wir so und so viele Menschen einfach zufällig auswählen und die testen, dann haben N% diese Infektion. So
warum
etwas könnte... Das müssen Sie leider nicht mich fragen, sondern den Herrn Wieler oder auch den Herrn Spahn. Genau diese Frage stellt man sich. Und diese Methodenkritik am RKI und auch an den Gesundheitsämtern, die ist ganz furchtbar alt. Die kommt auch aus der etablierten Medizin, in Anführungsstrichen. Man hat ja zurzeit den Eindruck, dass es da nur einen monolithischen Block gibt und jeder, der dagegen spricht, irgendwie ein Verschwörungstheoretiker ist. Aber zunehmend werden ja auch die ganz etablierten Stimmen laut, ob das Herr Gassens ist von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Herr Streeck, Herr Schanasit oder auch Herr Reinhardt, der vor kurzem ja der Bundesärztekammerpräsident, der ja mal wagte zu sagen, Verzeihung, uns fehlt überhaupt der Datenbeweis, dass die Maske nützt. Reaktion ist ja immer noch in der Presse eine Art Hexenjagd. Aber all diese Fehler und Probleme, die Sie hier ansprechen...
Ich muss dazu sagen, er hat das dann hinterher wieder zurückgenommen, nachdem man ihn zum Rücktritt aufgefordert hat, übrigens wieder der Kollege Lauterbach, ne? Nachdem also erheblicher Druck, glaube ich, auf ihn ausgeübt wurde, hat er das dann wieder zurückgenommen. Das klingt jetzt nicht demokratisch. Das klingt eher nach einem etwas totalitären System. Sorry.
Na, es klingt nicht nur demokratisch, es klingt vor allem vollkommen unwissenschaftlich und vollkommen unfaktenbasiert. Was wir hier erleben, und da finde ich das Stichwort sehr wichtig, wir haben ja immer eine Vermischung von Wissenschaft, Medizin und Politik. Und es wird immer etwas unredlich argumentiert. Zuletzt von Frau Merkel, die auf der Pressekonferenz vor wenigen Tagen sagte, sie sei schließlich Physikerin, sinngemäß, und daher könne sie ja Exponentialfunktionen verstehen und besser berechnen. Da bin ich ganz sicher, dass das der Fall ist. Ich bin ganz sicher, dass Frau Merkel sehr viel besser ist im Exponentialfunktionen verstehen, als ich das zum Beispiel bin. Die Frage ist nur, ist das hier überhaupt die einschlägige Frage? Wir sind in der ganzen Diskussion, darauf will ich hinaus, weit ab von medizinischer Fakteninterpretation. Wir sind weit ab von wissenschaftlichem Vorgehen. Wir befinden uns im Bereich des hochgradig emotionalen Reagierens und des politischen Reagierens. Und selbst der Herr Kollege Drosten hat das vor kurzer Zeit einmal zugegeben, als er in einem Interview, ich glaube, es war in der Zeit, sagte, dass ich ja letztlich diese Diskussion verbiete, anders zu handeln, weil wir in einer Gesellschaft wie der unseren, mit unserer Altersstruktur, gar nichts anderes tun könnten, als so einen Lockdown durchzuführen. Denn durchlaufen lassen, Zitat, könne man das Virus ja nicht. Und das war aus meiner Sicht das erste Mal eine ehrliche Zugabe, dass es hier gar nicht um Wissenschaft geht und gar nicht um Medizin. Es geht um Politik und die Frage von unserem jeweiligen Menschenbild und von den Vorstellungen, wie wir da handeln müssen. Ja, Stichwort Schutzgedanke oder schützendes Bevormunden oder wie wir nicht handeln müssen. Dann einzugestehen wäre schon der erste Schritt, denn wir diskutieren nicht über rationale Faktenabwägung.
Mhm. Was wäre denn, wenn wir es einfach durchlaufen lassen würden? Also auch aus Ihrer Sicht jetzt.
Ja, interessante Frage. Und ich denke, der eigentlich wichtige Punkt in diesem ganzen Problem. Aus meiner Sicht, aus meiner ärztlichen Sicht, ist alles das, was wir hier erleben, letztlich ein relatives Unvermögen einer großen Zahl von Menschen, ihre eigene Sterblichkeit zu akzeptieren. Ich muss immer wieder und sehr häufig Patienten sagen und Angehörigen sagen, wir sterben alle. Menschen sterben. Sie sterben, ich werde sterben. Die Frage ist immer, wann und in welchem Zustand? Na klar, wir wollen alle möglichst lange, möglichst topfit sein. Das ist völlig menschlich und ist auch die Aufgabe der Medizin, das einem der größtmöglichen Zahl an Menschen zu ermöglichen, also nach eigenverantwortlichen Prinzipien und Vorstellungen zu leben. Jetzt kommen wir in die Situation, wo plötzlich gesagt wird, dass das alles außer Diskussion steht, dass das oberste Ziel von Medizin und Politik die maximale Lebensverlängerung aller Personen ist. Und wer da nicht mitmacht, naja, der ist unvernünftig und müsse gezwungen werden. Ja?
Und zynisch.
Und sei zynisch, das auch noch. Und im Umkehrschluss ist ja jeder, der daran Zweifel hat, unsolidarisch und wolle dem anderen gar, das ist ein Vorwurf, den ich oft erlebe, na, sie wollen wohl, dass die Alten sterben. Ich sage dann mittlerweile in schwachen Momenten schon, nee, das will ich gar nicht. Die Alten sterben einfach so. Ganz ehrlich, das wird mir auch so gehen. Wenn wir auf die Zahlen schauen, und verstehen Sie das nicht als Kaltherzigkeit, sondern einfach als Realismus, ich muss als Arzt damit leben, dass mein Patient, meine Patientin ultimativ verstirbt. Aktuell statistisch im hohen Alter von 81 Jahren in Deutschland. Damit liegen wir in der Welt sehr gut. 81 ist auch genau das Durchschnittsalter der Corona-Toten. Wir haben nicht nur keine Übersterblichkeit, sondern wir haben dazu auch noch ein Durchschnittsalter dieser Corona- oder der Covid-Toten, der Todesverstandenen von 81 Jahren. Es ist also alles im Rahmen des medizinischen Tagesgeschäftes. Und die ehrliche Reaktion der Regierung wäre gewesen, zu sagen, meine Damen und Herren, es gibt ein unbekanntes neues Virus. Wir wissen noch nicht, wie gefährlich das ist im März. Aber wir können, wie bei jeder anderen Erkrankung, nicht verhindern, dass diese Krankheit auch in unserer Gesellschaft sich ausbreitet. Denn wir können mit allem Geld der Welt uns nicht von der Sterblichkeit loskaufen. Und wir können mit allem Geld der Welt nicht unsere gesamte menschlich-biologische Existenz so umstellen, dass wir keine Krankheiten mehr übertragen. Denn die einzige Möglichkeit, und wir erleben Ansätze davon, ist, jeden Menschen zu Hause einzusperren und zu verhindern, dass er einen anderen Menschen kontaktiert. In dieser Extremform wird, glaube ich, jedem klar, dass das absurd ist.
Aber also das Leben aufgeben, um nicht zu sterben. Ja.
Das ist oder Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Genau das erleben wir gerade. Ja. Und in einer Phase, in der wir, vielleicht, ich übertreibe es bewusst, sagen, vielleicht ist es ja Ebola genauso schlimm. Ebola hat bis zu 90% Versterbensraten. Ja. Gut, in der Phase kann man sagen, sicher ist sicher, Sicherheit geht vor, absolute Sicherheit geht vor. Aber wir müssen eingestehen, das war eine Überreaktion, wir müssen deeskalieren. Ich persönlich vermute, dass unsere Regierungen sich hier einfach verrannt haben, dass sie heute dastehen mit dem Problem, einräumen zu müssen, dass man überreagiert hat, dass ganz viele Politikerinnen und Politiker aus persönlichen Karriere- und politischen Gründen hier davor scheuen zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen das deeskalieren.
Ja, aber wir müssen ihn aus. Es ist ja so schön, dass man da ein bisschen Verständnis hat. Aber ich meine, wir müssen es ausbaden. Wie viele Menschen werden wirtschaftlich ruiniert sein? Ja, spätestens vielleicht Ende des Jahres, Ende nächsten Jahres, wenn die Kurzarbeit ausläuft oder wenn dieses Insolvenzvermeidungsgesetz ausläuft, das ja, glaube ich, jetzt im Frühjahr nächsten Jahres bis zum Frühjahr nächsten Jahres verlängert wurde. Das sind ja alles Sachen, im Moment merkt man es ja nicht so. Also die Kollateralschäden sind ja extrem hoch, genau. Auch medizinische und wirtschaftliche.
Eben. Ich übersetze auch die Wirtschaft ganz gerne immer in Medizin und Menschen. Ich bin Unternehmer, aber ich bin Arzt in erster Linie und muss mal sagen, dass das Geld ist ja für die Menschen da aus meiner Sicht und nicht die Menschen für das Geld. Und auch die Wirtschaft ist für die Menschen da. Wenn man von wirtschaftlichen Folgen spricht, dann wird dann mal gern auch politisch dagegen argumentiert, naja, das ist jetzt die Sorgen von irgendwelchen Gutverdienern und von Unternehmern. Nein, Wirtschaft heißt in dem Fall aber ganz klar, das tägliche Einkommen von 100.000 Millionen von Menschen, ob das Gastronomen sind, ob das Mitarbeiter in Betrieben sind, die da geschlossen werden, ob das Schul- und Kita-Betriebe sind, die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf unsere Gesundheit, auf unsere körperliche und seelische Gesundheit sind unmittelbar und sie sind vor allem bleibend. Ich weiß nicht, wie oft Sie beispielsweise in Parkanlagen Menschen sehen, die auf einem Fahrrad irgendwo am Horizont vorbeifahren, eine Maske tragen dabei. Weit und breit um sie herum ist kein Mensch und sie tragen eine Maske. Oder sie sitzen alleine fahrend im Auto und tragen eine Maske. Es ist ja der Ausdruck von Angst, nicht? Es ist eine Panikreaktion. Da trägt ja ein Mensch, der ist ja nicht völlig dumm, die sind ja nicht alle blöd, diese Menschen, sondern die haben sich Angst machen lassen. Die haben sich anstecken lassen von dieser Angst. Und ich prognostiziere, die werden bis zum Ende ihres Lebens diese Maske tragen. Denn die große, fatale Problematik in dieser Situation ist, die Politiker werden die Geister, die sie hier gerufen haben, nie wieder loswerden. Man kann Menschen in Angst versetzen. Das Problem ist, man kann sie nicht so einfach aus der Angst wieder rausholen. Denn dieser emotionale Zustand, der bleibt ja erstmal. Es wird nicht plötzlich ein Engel vom Himmel kommen und sagen, ihr seid von Corona und Covid-19 erlöst, sondern was ja auch Menschen wie Herr Streeck schon von vornherein sagten, wir müssen akzeptieren, dass dieses Virus immer da bleiben wird. Wir müssen damit lernen zu leben. Und statt dass wir das tun, kriegen wir jeden Tag das Gegenteil eingebläut, letztlich eine Lüge, nicht Heilsversprechen davon, dass irgendwann die große Impfung da ist und dann das Virus und das Sterben an dem Virus verschwindet. Das wird nicht der Fall sein. So, und diese gesundheitlichen Folgen bleiben. Wir treiben die Menschen in die Isolation und erzeugen Angst vor dem anderen Menschen.
Ja, und das ist auf jeden Fall ein gesamttraumatisches Erlebnis, möglicherweise fast schon weltweit oder in sehr, sehr vielen Ländern. Ja. Ein kluger Mann hat mir gesagt, wenn es eine Pandemie gibt, dann merkst du sie auch, weil die Leute krank werden in deinem Umfeld. Ja. Also ich kenne das aus den früheren Grippesaisons. Ich saß teilweise allein in Redaktionen, weil alle irgendwie Grippe hatten. Ne. Aber jetzt scheint das anders zu sein. Also wenn ich jemanden frage, niemand bemerkt diese Pandemie um sich herum, aber alle bemerken natürlich diese Maßnahmen. Mhm. Haben wir jetzt eine Pandemie?
Die Antwort, ich bin ganz stark verleitet zu sagen, nein, haben wir nicht und Sie haben recht, aber das wäre auch unredlich, wenn ich ehrlich bin. Wir haben nach allen verfügbaren Datenlagen tatsächlich eine ganz starke Ausbreitung eines neuartigen Virus. Das ist erstmal eine Pandemie, eine Viruspandemie. Die große Frage jetzt aber, da gebe ich Ihnen wieder recht, hat das einen Krankheitswert, der diese Aufregung rechtfertigt, diese Reaktion? Nein, hat es nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wir sehen nach allem, was wir bisher an Fallzahlen haben, an Covid-19-Erkrankungen aus der Corona-Infektion, dass das nicht dem entspricht, was wir eben unter so einer Pandemie verstehen. Insofern ist die Reaktion übersteuert. Vollkommen korrekt. Nun kommt immer das Argument des Präventionsparadoxons. Es wird ja sofort behauptet von der Politik, naja, das ist ja nur der Fall, weil wir so hart reagiert haben. Kann man postulieren. Das Problem ist nur, es gibt nicht ein einziges Datum, um das plausibel zu machen und zu beweisen. Vielmehr erleben wir, wie gesagt, dass sich die Sterblichkeit im Jahresmittel bewegt. Das heißt, wir haben ja über viele, viele Jahre und Jahrzehnte Zahlen über die Versterbezahlen und die Ursachen. Die sind vollkommen unverändert im Wesentlichen. Wir haben sogar im August diesen Jahres, hatten wir eine kleine Übersterblichkeit, die klar mit Dehydrierung, also mit der Temperatur und mit wenig Flüssigkeit korreliert. Wir haben überhaupt keinen Anhalt, dass diese Maßnahmen etwas brachten. Und ich vergleiche es immer damit, ich kann mich heute hinstellen und sagen, naja, nur weil ich gestern Abend meinen Tanz gemacht habe, ging am nächsten Morgen die Sonne auf. Das sind Konstatieren und Kausalität. Das hat den gleichen wissenschaftlichen Evidenzgrad. Wir haben wirklich keinerlei Grund zu glauben, dass diese Einschränkung, dass das Maskentragen bisher zu diesem Verlauf der Infektion führt. Es fehlen entsprechende Daten.
Wo es ja eigentlich auch keine größeren Daten dafür gibt, ist ja die Schließung von Gaststätten, Kultureinrichtungen jetzt im Zuge dieses Lockdowns. Sie sind ja auch Immunologe. Diese Leute haben alle viel Geld ausgegeben für Hygienekonzepte. Gibt es irgendeinen Anlass, dass man befürchtet, dass dort die ganz großen Cluster ausgebrochen sind? Deswegen muss man sie schließen?
Gibt es nicht. Und das wird natürlich jetzt wieder politisch interessant. Ich kann natürlich politisch-juristisch auch nur dilettieren und kann da meine Vermutung als Arzt beisteuern. Wir haben ja bereits erlebt in der Pressekonferenz von Frau Merkel, dass sie das selber einräumte. Sie hat ja wörtlich gesagt, oder sehr stark sinngemäß gesagt, wir haben jetzt die Gaststätten zugemacht und viele Freizeitstätten. Das ist eine Ungleichbehandlung. Wir erlauben allen Einzelhändlern und Friseuren weiter aufzuhalten, obwohl es keinen messbaren Unterschied gibt. Aber sie sagte, na, irgendwen mussten wir ja zumachen, weil wir die Anzahl der Kontakte reduzieren wollen. Das sei schließlich das Wichtige. Ich fürchte, damit hat sie für die Gerichtsverhandlung gleich schon das nächste Argument geliefert. Wäre ich nun ein Gaststättenbetreiber, würde ich mich mit der Aussage zu Gericht begeben und sagen, ich werde hier ungleich behandelt. Und genau das ist der Fall. Es wurde also willkürlich wurden Orte herausgegriffen, um eine Gesamtzahl an Kontakten zu senken. So, da ist die Frage erstmal einerseits, ist das zulässig? Sehe ich sehr kritisch. Die wichtige Frage aber ist, ist es zulässig und nötig, dass wir die Gesamtzahl an Kontakten senken? Die Gesamtzahl an gesenkten Kontakten korreliert sicherlich mit der Anzahl an gesamt stattfindenden Corona-Infektionen, SARS-CoV-2-Infektionen. Die Frage ist nur, ist das nötig, dass wir das senken? Denn wir sehen auch, bevor solche Beschränkungen stattfanden, dass die daraus resultierende Zahl an echten Erkrankungen, an Versterbefällen, nochmal, ich wiederhole mich ständig, wir ganz normal jedes Jahr messen können an Atemwegserkrankung. Seit vielen, vielen Jahren versterben über 50% der Menschen letztlich im hohen Alter an Atemwegsinfektionen und atemwegsassoziierten Erkrankungen. Das muss man immer wieder dagegen halten. Insofern muss man die Frage stellen, braucht es überhaupt diese Kontaktreduktion? Ich sage ganz klar nein.
Meine Erklärung für die Friseure ist, dass es nach dem Lockdown im Frühjahr so viel Proteste gab, weil die Leute alle mit langen Bärten und ganz schlechten Frisuren rumrannten. Und ich glaube, das will man sich diesmal ersparen. Ja, also wenn man nicht trinkt, wird man eher schöner. Aber wenn man nicht zum Friseur geht, sieht man bald aus wie Rückezahl.
Darf ich da noch einhaken? Ich stimme Ihnen völlig zu. Wir müssen Sie auch fragen, warum wurden jetzt die Schulen und die Kitas aufgelassen? So wichtig das ist. Ich bin Vater eines jungen Kindes von 4 Jahren. Ich bin absolut davon überzeugt, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass die Politik sehr wohl spürt, dass hier Aggressionen aufkommen. Wir haben ja immer das Problem, wenn wir irgendwo Angst schüren und Angst aufkommen lassen, irgendwann kippt das um in Hass. Sowas sucht sich Sündenbocke, sowas entlädt sich in irgendeiner Form. Und das sind fatale Folgen. Nochmal, wir hatten bereits 2 Brandbomben in Berlin. Ein Anschlag aufs RKI und dann ist irgendeine Brandbombe wohl in Berlin-Mitte gezündet worden, die aktuell untersucht werden, inwiefern sie in Beziehung stehen. In dem letzten Fall gab es ein Bekennerschreiben von sogenannten Corona-Kritikern. Das sind doch katastrophale Entwicklungen. Und ich glaube, dass der Politik sehr wohl bewusst ist, dass sie auf sehr, sehr dünnem Eis ist. Und sie versucht natürlich jetzt ein bisschen die Temperamente im Spiel zu halten. Genau. Und das beweist doch schon, dass wir über den Weg im Ganzen unbedingt nachdenken müssen. Und wir nicht immer weiter diejenigen in die extreme Ecke drücken müssen, die hier kritisch nachfragen. Wenn ich den Menschen permanent erzähle, dass jede kritische Frage und jeder Zweifel an dem Fall ein Vorzeichen von Extremismus, Totalitarismus und Nazitum ist, dann muss ich mich doch nicht wundern, wenn es die Menschen weiter radikalisiert. Das halte ich für die größte Gefahr in der Situation.
Jetzt sagen aber viele Menschen, ja, aber das machen wir ja nicht alleine, das machen die anderen ja auch, vor allem in Europa. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ich habe mir eine Erklärung dafür, muss ich Ihnen ehrlich sagen, zurechtgelegt, weil ich einräumen muss. Auch dafür fehlt mir die Datenlage, jetzt zu sagen, es liegt da und daran. Ich kann mir nur anschauen, was wir erlebt haben und kann das vergleichen mit den Ersthandberichten, die ich von Freunden, Familien und Bekannten aus aller Welt bekomme. Wir haben eine kollektive Aufregung in der medial vernetzten westlichen Welt, kann man sagen. Wir haben erlebt, und so, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen persönlich war, ich habe zuerst die Bilder aus China gesehen. Ich habe gesehen, dass dort ein totalitärer Apparat ganze Stadtteile abriegelt, dass Menschen mit Mundschutz umherlaufen und dass dort irgendeine Bedrohung bekämpft wird. Danach etwas zeitlich versetzt, hatten wir die berühmten Bilder aus Bergamo. Da wurden Militärlaster gezeigt, die Särge in Italien abtransportieren. Und überfüllte Krankenhäuser wurden gezeigt. Alles hochgradig geeignet, einen Angst und Schrecken zu versetzen. Und diese Medienbilder, die sind durch Westeuropa und die westliche Welt geschwappt und haben in vielen Fällen sehr, sehr ähnliche Reaktionen ausgelöst. Manche rühmliche Ausnahmen gibt es, da war das nicht der Fall. Schweden war anders. In den Niederlanden hat man zu Anfang sehr viel ruhiger und sehr viel überlegter reagiert. Auch in Großbritannien hat man am Anfang anders reagiert. Noch heute haben sie Regionen in Europa, nehmen sie Albanien zum Beispiel, da ich täglich Berichte kriege, da findet das quasi gar nicht statt. Sie haben andere asiatische Regionen, in denen da nicht viel Notiz von genommen wird.
Ja, auch Weißrussland, Belarus ist ja auch so ein, Belarus, wie es jetzt heißt, ist ja auch so ein Beispiel, ja? Also,
genau.
Ich meine, da haben auch unsere Medien, die Protestierenden, die da zu Hunderttausenden auf dem Platz standen, die wenigsten mit Masken, also denen wurde lauthals applaudiert. Also da habe ich auch irgendwie gedacht, das ist alles so widersinnig, ja?
Genau. Wir erleben, dass es letztlich alles Fragen von politischen Lagern sind. Nicht? In dem einen Fall wird Belarus zu Recht auch aus meiner Sicht sehr, sehr stark politisch kritisiert. Dann plötzlich wird unter den Tisch fallen gelassen, dass hier keine Masken getragen wurden. Ich will sagen, wir befinden uns da mitten in politischen Graben und Stellungskämpfen. Worauf ich hinaus wollte ist, wir haben mitnichten eine einheitliche Reaktion in allen Ländern auf dieses Virus. Wir haben sicherlich in den westeuropäischen, haben wir eine sehr starke so angstgesteuerte Reaktion. Wir erleben ja, wie auf Amerika eingedroschen wird, auf den sicherlich differenziert zu sehenden amerikanischen Präsidenten, der auch hier stark kritisiert wird für sein Management. Also so einheitlich, wie das in den deutschen Medien vor allem dargestellt wird, ist ja die Weltreaktion auch gar nicht. Es fällt ganz stark auf, wie vor allem angelsächsische Forschungsergebnisse, amerikanische Forschungsergebnisse in Europa gar nicht stattfinden in den Medien. Ob das der berühmte Janidis ist, der ja sehr viel dazu publiziert, sehr differenziert. Es wird in Deutschland aus einem doch recht einheitlichen Medienblock immer wieder berichtet, wie man sich zu verhalten hat. Die AHA-Regeln als Beispiel werden immer wieder kolportiert und jede kritische Nachfrage wird als unzulässig abgeschrieben. Das bemerke ich sehr wohl. Deswegen halte ich diese Krise auch für ein Medienproblem in Deutschland.
Wobei Politik und Medien ja ganz gut Hand in Hand laufen, habe ich so den Eindruck im Moment. Also ich bin sehr enttäuscht von Medien. Das sind ja im Grunde, ist ja meine Heimat, die Medien, ja.
Den Eindruck habe ich auch und ich muss mich immer bremsen und selbst möchte ich nicht zu einem so Generalabrechner werden, der jetzt plötzlich alle möglichen Themen in einen Topf schmeißt. Es ist, glaube ich, immer wieder sinnvoll, beim Thema Corona und Covid zu bleiben und ganz nüchtern zu schauen, wie wurde da berichtet. Nehmen wir aber mal gerade die der Uni Mainz publizierte Studie zum Corona-Verhalten der beiden großen öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF. Da wurde ganz klar attestiert, ja, von einem Lehrstuhl für Medienwissenschaften in Mainz, Mediensoziologie, ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich nachprüfen, einer von beiden, ganz klar gezeigt, dass im März und folgend in, Zitat, alarmistischer Art und Weise und absoluter Überbetonung des Themas Corona in Form von Sondersendungen und entsprechendem Framing eine monothematische Berichterstattung war mit agitierendem Charakter. Die Intendanten dieser beiden Sender reagierten einfach mit ganz knappen Statements, nein, das war nicht so. Bitte, dann findet ja keine Diskussion statt. Wer die Fakten nicht wahrhaben will, der entzieht sich ja da der Debatte. Ich glaube, es ist evident, dass wir in den deutschen Medien am Anfang im März ganz klare, einheitliche Pro-Regierungsmaßnahmen-Berichterstattung erlebten. Und jetzt erleben wir, wie ja selbst in privaten Medien, in den Springer-Medien, auch hier und da in den öffentlich-rechtlichen, langsam kritische Fragen nachkommen. Aber langsam, sehr langsam.
Ich bin so ungeduldig.
Ich bin genauso ungeduldig. Ich selbst wurde jetzt zweimal eingeladen in einen Sender, mit dem ich vorher gar keinen Kontakt hatte, Servus TV in Österreich, dort ein Privatsender, ja, so ein bisschen ein Enfant terrible, wenn man es richtig sieht, so in der Medienlandschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass sie ganz kritisch berichteten und auch die anderen einbuden von der anderen Seite. Das halte ich definitiv für ein Medienversagen. Ja, die Frage ist natürlich, warum das so war. Darüber kann ich nur spekulieren. Ich neige nicht zur Verschwörungstheorie. Mein Erleben von Menschen ist anders. Ich glaube nicht an solch komplexe Zusammenhänge. Dazu sind eine Vielzahl von Menschen kaum in der Lage, selbst drei Menschen können kaum ein Geheimnis für sich behalten. Aber eine Parallelentwicklung aus verschiedenen Gründen, ja, so eine Art Schulterschluss zwischen den Medien und den Regierenden, das ist aus meiner Sicht evident.
Dann kommen wir doch noch mal zu unserem Fazit. Und da, mir ging es ja im Grunde darum, ist die Argumentation für diesen zweiten Lockdown valide? Sind die Zahlen und Fakten valide? Was ist Ihr Fazit?
Das ist genau sehr knapp. Nein, taugt kaum für ein Interview und ein Gespräch. Nein, sie sind eben nicht valide. Es sind gar keine Zahlen da. Wir bewegen uns im Bereich der Hypothese. Eine Hypothese ist wissenschaftlich etwas furchtbar Wichtiges und Wertvolles, weil so ja jede Erkenntnisbildung anfängt, nicht? Ich habe die Vermutung, eine Sachzusammenhang ist so und so. Dann trete ich an, als Wissenschaftler, den Zusammenhang zu beweisen. Und zwar dadurch, dass ich Daten sammle und beweise, dass meine Rechenmodelle der Realität entsprechen. Das ist wissenschaftlicher Standardbetrieb. Wir bewegen uns aber seit März im Bereich der Hypothese, dass nämlich unsere Intensivstationen zulaufen, dass wir ein außer Kontrolle geratenes Infektionsgeschehen haben. Diese Hypothese ist bis heute mit keinerlei Fakten weiter unterlegt worden. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben eigentlich gesehen, dass wir eine Seitwärtsbewegung haben, dass wir saisonale Schwankungen in Infektionen haben. Ich glaube, es ist jedem Menschen aus seinem Alltag bekannt, dass zum Winter hin die Anzahl der Atemwegsinfekte zunimmt. Ja, und uns fehlt bis heute jedes Datum, jeder Messwert, um diese Hypothese zu belegen. Daraus schlussfolgere ich bitte aber nicht, und bevor mir das andere extrem untergestellt wird, dass das alles kompletter Unsinn sei und dass das maximale Gegenteil der Fall ist, dass nämlich ein Virus nicht existieren würde, das Covid nicht gefährlich ist. Es ist nicht der Fall. Jawohl, existiert offensichtlich dieses Virus. Covid ist gefährlich. Nur es gibt eben keinen Grund, an der Maximalhypothese dieses apokalyptischen Verlaufes festzuhalten.
Also im Grunde aufgrund einer Hypothese, schließen wir ein Land zu.
So ist es. Wir schließen ein Land zu. Wir traumatisieren Kinder und Jugendliche, die groß werden in einer Zeit, in der sie glauben, dass ein Mensch ohne Maske für sie eine Bedrohung ist, indem wir körperliche Gewalt in Läden erleben, weil Menschen sich um Klopapier prügeln. Bitteschön, es wäre eine witzige Realsatire, wenn es nicht so schrecklich wäre. Ich selbst habe das oft erlebt. Ich muss nur in die Nähe eines Supermarktes kommen und Menschen brüllen mich an. Ziehen Sie Ihre Maske auf. Wollen Sie mich töten? Ich frage mich jeden Tag, wie wird das Leben nach diesem Corona-Alarm überhaupt aussehen? Wie kommt man jemals wieder weg? Wir rennen jeden Tag tiefer in eine Angstsituation hinein, die so tiefe Risse in unserer Gesellschaft hinterlässt, quer durch Partnerschaften und Familien, dass ich mich wirklich frage, wie kann ein friedliches Zusammenleben aussehen? Und ich frage mich auch wirklich, geht das alles weiter, ohne dass es zu Gewalt?
Ohne dass es zu Gewalt kommt. Ja, das hoffen wir alle. Vielen Dank, Dr. Paul Brandenburg. Ich hoffe, dass wir in ein paar Monaten vielleicht nochmal zusammensitzen und im Grunde diese Fragen, die Sie gerade in den Raum gestellt haben, vielleicht ansatzweise beantworten können. Also für mich ein höchst informatives Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen und vielleicht ist ja dann ein Wunder geschehen und wir können uns sogar wieder persönlich begegnen und ohne dass es
Oh,
mehrfach strafbar ist. Vielen Dank für die
vielen
Einladung.
Dank. Ja, Leute, also ich persönlich frage mich die ganze Zeit, warum Panikmache immer noch zum Repertoire der Politik gehört. Und ich frage mich immer noch, was das soll. Also ich wünschte mir, Politiker wie zum Beispiel in Schweden nüchtern, abwägend, erklärend und nicht solche, die mit Horrorzahlen durch Talkshows ziehen und den Menschen Angst machen. Was halten Politiker, die so handeln, von ihrem Volk? Auch eine interessante Frage. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.